Ich möchte erstmal Jesus alle Ehre geben. Es ist also letzten Sonntag hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht predigen können, weil der Husten noch zu stark war. Und jetzt aber so seit Freitag und gestern wurde das immer weniger. Also am Donnerstag meinte meine Frau noch, naja, du hustest schon noch ziemlich stark. Und ja, aber es wurde jetzt immer besser. Und jetzt ist es so, wenn ich doch mal husten muss, ist das auch nicht mehr so extrem, ne? Oder dass das so richtig reinfährt. Und da gebe ich dem Herrn alle Ehre, dass er genau zu dem heutigen Tag das alles so wieder hergestellt hat, dass ich nicht während der Predigt hier immer wieder ins Husten verfalle. Okay, und von den Kindern kam ja jetzt schon das Bild, dass der Himmel wie eine Baustelle ist, aber ich denke, unsere Herzen sind oft wie eine Baustelle. Und wir werden uns einfach mal dran machen, an dieser Baustelle weiterzuarbeiten gemeinsam. Und da möchte ich einfach mit euch das teilen, was ich so die letzten Wochen und Monate so empfunden habe. Und genau, wir würden mal anfangen im 2. Mose 33 im Vers 11a, der erste Teil. Und dort berichtet uns die Bibel von Mose. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und ich fand diesen Ausdruck so schön, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Also Gott redete mit Mose in diesem Zelt der Begegnung wie ein Mann mit seinem Freund. Das klingt so ein bisschen gemütlich. Ne? Wenn Mose einmal in dieser Gemeinschaft war, dann haben sie einfach alles miteinander geteilt, was sie auf dem Herzen hat. Gott hat Mose gesagt, was für das Volk wichtig war. Mose hat vielleicht auch Gott geschildert, die Probleme, die er mit dem Volk hatte. Und ich stelle mir das aber auch so ruhig vor alles. So. Also dass Gott zu Mose gesagt hat, lass das Volk jetzt mal warten, jetzt ist Zeit mit mir. Ne? Und so ganz gemütlich wie bei einer Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen, dass sie dort miteinander im Gespräch waren. Und Gott hat keinen Druck gehabt, jetzt zu sagen, okay Mose, jetzt ist langsam Zeit, jetzt musst du auch langsam mal wieder zum Volk gehen, sonst machen die alle wieder, was sie wollen. Nee, Gott hat die Zeit mit Mose genossen. Es war sein Knecht. Und er hat ihn gebraucht. Er war der Einzige, dem er jetzt zu 100% vertrauen konnte, dass er und wusste, der Mose macht auch, was ich sage. Und durch dieses Tun, was Gott ihm sagt, schon am Dornbusch und dann auch weiterführend, dass er überhaupt diesen Schritt gegangen ist, zu sagen, okay, ich gehe jetzt nach Ägypten als dieser ehemalige Sohn des Pharaos, der jemanden ermordet hat und der ausgerissen ist. Ich gehe jetzt nach Ägypten zurück und gehe zu meinem Volk und sage ihnen, dass ich den Auftrag habe, sie herauszuführen. Na, er hat es gemacht. Er hat Gott vertraut. Er ist diesen Weg gegangen. Er hätte auch sagen können, okay, mir geht es ja gut im Lande Midian. Ich habe meine Frau, ich habe meine Schafe, ich habe meine Kinder, ich habe meine Familie jetzt hier. Ich bleibe jetzt einfach hier. Wer weiß, was die in Ägypten mit mir machen. Na? Vielleicht jagen die mich böse wieder fort oder erschlagen mich oder vielleicht sterbe ich sogar. Das wusste er ja nicht. Aber trotzdem, er war gehorsam und dieser Gehorsam hat ihn auch immer wieder qualifiziert, diese Führungsrolle für das Volk Israel einzunehmen. Ne? Und einfach zu tun, was der Herr sagt. Jesus hat ja auch gesagt in Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Und dafür hat sich Mose qualifiziert. In allem hat er dann noch in Ägypten, war er mit Gott im Gespräch. Was ist als nächstes dran? Was sollen wir als nächstes tun? Der Herr gab immer klare Anweisungen. Mose hat sich dran gehalten. Und das Volk Israel konnte letzten Endes ausziehen. Ne? Gott ist Sieger. Gott hatte gewonnen. Und auch, was ich ganz interessant fand, ich hatte das dann auch gelesen, wo das Volk dieses Kalb gemacht hatte, wo Mose halt länger auf dem Berg war mit Gott. Und in der Zwischenzeit haben sie gefragt, okay, wo ist denn der Mose? Vielleicht ist er längst gestorben. Komm Aaron, mach uns jetzt einen richtigen Gott, den wir sehen können. Und dann hatten sie dieses Kalb gemacht. Und wo Mose halt von dem Berg herunterkam, er wusste schon, okay, dass da irgendwas schiefgelaufen war. Aber er war ja vorher mit Gott im Gespräch. Gott hätte ihm ja sagen können, dieses Volk ist abtrünnig, dieses Volk hat diesem Kalb gedient, hat sich einen Götzen gemacht, jetzt bestrafe sie so, so und so. Nee, nichts davon. Gott hat gewusst, mein Knecht Mose weiß genau, was zu tun ist. Mose hatte keinerlei Anweisung über irgendeine Art der Bestrafung erhalten. Zumindest lese ich nichts davon. Gott hat gewusst, mein Knecht und mein Freund weiß genau, was ich jetzt auf dem Herzen habe und was jetzt zu machen ist. No. Und wir würden dann auch, also man liest es auch im 2. Mose, Kapitel 32, ab Vers 19, wie er dann dieses, wie das dann so alles einhergeht. Erstmal zerschmettert er die Tafeln des Bundes, wo die 10 Gebote drauf standen. No? Das war ja auch ein Zeichen dafür, dass der Bund von Seiten des Volkes ja schon jetzt gebrochen war. Dann wurde das Kalb zerstört und sie mussten Staub mit Wasser trinken. Und dann wurde noch das Gericht Gottes durch die Söhne Levis vollstreckt, und zwar über 3000 Mann, die vielleicht so die eigentlichen Drahtzieher waren, vermute ich jetzt. Aber Mose wusste genau, was zu machen ist. Und Gott musste ihm die Sachen so alles hartleinert lernen, wie er mit dem Volk umzugehen hatte. Mose hatte es einfach im Herzen, was jetzt dran war. Und es war vielleicht schon so ein Vorschatten auf die Führung des Heiligen Geistes in unserem Leben, die wir heute erleben. Ne? Durch Gehorsam gegenüber Gott kam Mose einfach in diese Freundschaft und Gott vertraute ihm völlig. Und Mose brauchte einfach diese beständigen Zeiten mit Gott, um diese große Aufgabe zu meistern. Ne? Oft war es für ihn ja auch nicht einfach. Ne? Das Volk hat oft gemurrt, war aufmüpfig gegen Gott und gegenüber ihn. Und er stand oft alleine da mit seiner Meinung. Ne? Aber da merkt man auch, dass nicht immer die Mehrheit recht hat. Nicht immer hat die große Masse, die noch irgendwas schreit, recht. Oft sind es eher die wenigeren sind, die kleinere Gruppe, die eigentlich recht hat und am Herzen Gottes ist. Na? Das sind einfach immer die Gott wirklich von ganzem Herzen gefallen wollen und die ihm suchen, die eigentlich auf der richtigen Seite sind. Und es ist leider immer die Mehrheit. Okay, wir bleiben mal in dem 2. Mose 33, Vers 11, der zweite Teil, also B. Sein Diener, Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Und da war ich ein bisschen erstaunt. Jetzt also zum zweiten Beispiel der Nähe und der Gemeinschaft mit Gott, das ist dann der Josua. Wie kann denn der Josua immer nur in dem Zelt der Begegnung bleiben? Hat er denn nicht irgendwie vielleicht mal seinen Eltern zu helfen oder zu Hause mal was zu kochen oder keine Ahnung oder bei den Viehherden zu helfen oder generell dort die ganze Arbeit im Lager mit durchzuführen? Vielleicht hat er auch Vorwürfe gekriegt. Josua, was steckst denn du immer nur bei Mose im Zelt? Wir haben ja so viel zu tun. Wir brauchen dich hier. Was machst denn du dort immer? Ne? Ich denke schon, dass das vielleicht nicht ganz einfach war. Aber er wich nicht aus diesem Zelt. Für ihn hatte erstmal Gott den ersten Platz. Ne? Es war in seinem Herzen so, dass Gott für ihn den ersten Platz hatte. Und das führte ihn auch dazu, wahrscheinlich hauptsächlich, ich denke die meiste Zeit, vielleicht aber auch immer, in dem Zelt zu sein, weil er wich nicht aus dem Zelt. Und einfach bei Gott zu sein. No? Es ist oft so, wenn wir wirklich Gott den ersten Platz in unserem Leben geben, dass dann andere Dinge, die vielleicht uns in der Prioritätenliste auch ein bisschen verschoben sind, auf einmal sich auch ein bisschen anders einordnen. No? Dass verschiedene Sachen, die wir besitzen, auf einmal vielleicht nicht mehr ganz so wichtig sind. Auf einmal zeigt uns Gott, dass vielleicht die Menschen um uns herum viel wichtiger sind als die Dinge, die wir haben. Na? Aber wenn Gott den ersten Platz hat, dann zeigt er uns auch auf, wie so unsere Prioritätenliste auszusehen hat. Na? Und Josua ist einfach dieses, jetzt schon das zweite Vorbild, was ich einfach dann auch gefunden habe im Alten Testament, dafür einfach die Nähe zum Herrn zu haben, einfach in der Gemeinschaft mit Gott zu sein, einfach ihm nahe zu sein. Und genau deshalb wurde Josua auch später, denke ich, für diese größere Aufgabe auserwählt. Wer wurde denn noch Mose Anführer des Volkes? Es war Josua. Was hat er gemacht? Er ist einfach bei Gott geblieben. Er ist einfach beim Herrn geblieben, einfach da geblieben, hat einfach auch vielleicht Mose zugehört, wie er gebetet hat mit Gott. Vielleicht hat er auch Gottes Stimme schon mitgehört, das weiß ich jetzt nicht, kann man jetzt vielleicht nur vermuten. Aber ist einfach da geblieben. Und ich denke, das war seine Vorbereitung, einfach beim Herrn zu sein. In der Gegenwart Gottes, denke ich, bekam er alles, was er für die spätere große Aufgabe brauchte. Er musste nicht von einem Vorbereitungsevent zum nächsten huschen, vielleicht dort ein Seminar, wie führe ich ein großes Volk, oder dort noch ein Online-Seminar noch mit rein und hier noch gucken, da noch gucken und dorthin rennen, Berufungsseminare und dergleichen. Nein, nichts dergleichen. Kein Seminar, keine Online-Predigt, nichts dergleichen kann dir diese 1:1 Zeiten mit deinem Gott in seiner Gegenwart ersetzen. No. Nichts, sondern dieses 1:1 mit Gott zusammen sein, von ihm zu hören, was auf seinem Herzen ist, was er jetzt für dich am wichtigsten achtet, das kann dir nichts und niemand hier jetzt auf der Erde ersetzen. Auch kein Seminar, auch wenn es noch so gut ist, auch keine Online-Predigt, auch wenn der Prediger noch so gesalbt ist und noch so gute Zeiten selber mit dem Herrn hat. Aber du musst selber diese guten Zeiten mit dem Herrn haben. Ein nächstes Beispiel für tiefe Nähe und Gemeinschaft mit Gott sehen wir bei David. Da haben wir auch letzte Woche schon ein bisschen was drüber gehört. Ich gehe eher mal so auf die frühere Zeit von David ein, wo er noch so bei den Schafen war. Ein ganz junger Hirte. Und zwar habe ich mir einfach mal einen Psalm rausgegriffen. Psalm 27, Vers 4. Eins habe ich vom Herrn erbeten. Danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Ich meine, auch bei David war diese Einstellung für Gott wie eine Grundvoraussetzung für Davids Königtum. David hatte sicherlich viele andere Qualitäten, aber das war Gottes erste Grundvoraussetzung, dass er einfach jemanden hatte, der ihm nahe sein wollte. Und das Volk hatte ja nur damals diesen unbedingten König gewollt. Also war für Gott das Ziel, jetzt brauche ich jemanden, der nach meinem Herzen ist, der mir dient, dessen erstes Ziel ist, tiefe Gemeinschaft mit mir zu haben. Und das war, denke ich, auch Davids Schlüssel dann später, dass er diese Gemeinschaft mit Gott hatte im Kampf gegen die Philister. Wenn er nicht beständig in der Gemeinschaft mit Gott gewesen wäre, hätte er nicht kurz beten können und sofort eine Kampfstrategie von Gott erhalten, wie er jetzt vorgeht. Weil wenn wir nie zu Gott beten und ihn immer nur so, ja, wenn wir mal eine Not haben, dann richten wir uns mal an ihm. Und dann jetzt erwarten wir plötzlich die Antwort, das funktioniert nicht, das macht der Herr nicht mit. Aber wer immer bei ihm ist, wer immer in Gemeinschaft mit Gott ist, wer wie ein Freund Gottes ist, wie wir das bei Mose gesehen haben, und dann in Not ist und dann eine Hilfe braucht vom Herrn, dem gewährt er sie gewiss. Und David war ja so ein richtiger Anbeter und das hat er ja auch bei den Schafen, denke ich, gelernt. Dass er einfach die Zeit, wo er jetzt im Prinzip nur die Herde wie bewachen musste, genutzt hat, um Gott anzubeten, um in der Gemeinschaft mit ihm zu sein, um Gott nahe zu sein. Na? Dieser auf eins war er aus, schon als Junge, vielleicht von 12, 13 Jahren. Eins habe ich vom Herrn erbeten, nach einem trachte ich. Das war sein wichtigstes Trachten in seinem Herzen. Er musste sich sicherlich auch als junger Hirte um die Schafe kümmern. Musste sie von einer Weide zur nächsten führen, er musste sich um die Herde kümmern, aber er hatte seine festen Zeiten mit dem Herrn und kümmerte sich auch um die Schafe. Aber auch bei der Arbeit mit den Schafen, denke ich, trällerte er, denke ich, sicherlich weiter fröhlich sein Liedchen für den Herrn. So, was können wir davon lernen? Trennen wir unsere Zeiten des Gebets, der Gemeinschaft mit Gott von unserer Arbeit ab? Wie machen wir das? Oder sind wir dann, wenn wir Also ich war jetzt einen Monat in Elternzeit und ich mag ja besonders so die Küchenarbeit ganz sehr. Also eigentlich nicht so, aber das ist so eine Arbeit, wo ich immer aufpassen, dass ich nicht ins Murren komme. So abtrocknen, aufwaschen, Tisch decken und so weiter. Aber wenn man so in der Gemeinschaft mit Gott tut na, und dabei weiter bei ihm ist und ihn ehrt, dann läuft es auch ganz anders. Und dann kann man die Sachen auch anders sehen, auch in der Küche, auch bei Sachen, die man vielleicht nicht ganz so gerne macht. Na? Und was mir jetzt einfach auch wichtig geworden ist, dass wir diese man hat ja so seine festen Gebetszeiten, also ich versuche es dreimal täglich, aber dass man diese Zeiten des Gebets und wo man dann so seine Aufgaben noch nicht so trennt, so strukturiert. So, jetzt ist Zeit des Gebets, jetzt bin ich nur für den Herrn da und jetzt lese ich sein Wort und die Bibel und jetzt proklamiere ich das Wort. Du kannst das Wort Gottes auch beim Abtrocknen proklamieren. Oder beim Auto waschen, oder wenn du auf Arbeit bist, oder wenn du, was weiß ich, machst. Ne? Oder beim Rasenmähen kannst du fröhlich den Herrn preisen, wenn es sein muss. Oder wenn Rasenmähen sein muss, meine ich. Also. Ne? Genau. Und wie gehen wir denn mit unseren Kindern um? Ne? Unsere Kinder, wenn sie kommen, meinetwegen hier die Zweijährigen, die sagen ihrer Mama doch sofort: Aua, mein Finger blutet. Na? Oder Mama, guck mal, was ich Schönes gemalt habe. Ja, sagst du dann deinem Kind: Nimm mal Helene, du wart mal bis heute Abend um 8 Uhr, bis die Gesprächszeit ist. Sagst du doch auch nicht. Na? Der Helene kann doch sofort kommen und sagen: Hier, Mama, das und das beschäftigt mich jetzt. Und das will Gott mit uns. Er will, dass wir sofort kommen. Wenn du aufgeregt bist, dann sagst deinem Herrn sofort. Wenn du Vergebung brauchst, dann komm sofort zu deinem Herrn und bitte ihn um Vergebung. Wenn du was Freudiges erlebt hast, wenn du vielleicht jemandem ein Zeugnis gegeben hast von Jesus und bist darüber ganz erfreut noch, dann sagst sofort Jesus. Wenn du vielleicht ein großes Geschenk im Briefkasten hattest, wie es bei Knöfis war, dann sagst sofort dem Herrn: Danke, Jesus. Na? Oder immer sofort: Der Herr will beständige Gemeinschaft mit uns. Und er will das nicht so abgetrennt. Wir sollen werden wie die Kinder. Na? Werdet wie die Kinder, damit ihr in das Reich der Himmel eingeht. Und die Kinder warten uni. Ja, jetzt habe ich so früh morgens meine Zeit mit meinen Eltern, da sage ich denen alles und dann machen wir heute Nachmittag noch mal ein kurzes Gespräch und dann abends noch einmal und dann gehe ich zu Bett. Aber zwischendrin rede ich nicht mit denen. Das macht doch kein Kind. Na? Du kannst immer zu deinem Herrn kommen. Immer. Und er will auch alles hören, was dich beschäftigt. Du kannst ihm auch dein Herz ausschütten. Na? Auch wenn das vielleicht Dinge sind, wo du sagst: Na, ich habe das falsch gemacht und das war gar nicht der Wille Gottes. Und hast es erkannt, kannst du es trotzdem Gott so sagen. Sofort. Na? Ja. Ich habe das dann in Markus 9, Vers 15 gefunden. Wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Jetzt gehen wir mal ein Beispiel rein im Neuen Testament. Das habt ihr alle schon mal gehört, aber ich denke, es passt hier rein. Lukas 10, 38 bis 42. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Bei mir persönlich ist es so, wenn ich mir, manchmal ist man ja ein bisschen zu ehrgeizig, ehrgeiziger als der Herr, was es betrifft, so verschiedene Sachen erledigt zu haben. Und mir geht das manchmal so. Es ist aber auch schnell so, wenn ich mir zu viel vornehme und auch durchführen will, in meinem falschen Ehrgeiz, dass ich dann in die Martha-Position falle. Und dass ich dann diese Beschreibung von Jesus genau auf mich zutrifft. In dem Fall Markus, Markus, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Das muss ich mir dann auch sagen lassen. Kann man dann seinen Namen einsetzen. Und schon oft ist es so, dass der Heilige Geist sagt, so jetzt machst du mal einen Stopp. Das machst du jetzt nicht noch. Komm zu mir. Komm ins Gebet. Entspann dich, beruhig dich. Alles zu seiner Zeit. Und was ich auch festgestellt habe, wenn man versucht, mehr Zeit für den Herrn einzuräumen und bewusst Dinge auch mal liegen lässt und entspannt drüber ist, dass die Sachen, die man macht, zwar weniger sind, aber die werden umso besser. Es ist umso gesegneter die Arbeit und es geht umso leichter von der Hand. Das habe ich festgestellt. Und dann ist man auch in dieser Maria-Position, in die ich immer wieder hinein will. Was steht hier? Sie setzte sich einfach zu den Füßen Jesu nieder und hörte seinem Wort zu. Ich denke, die war da ganz entspannt. Die war da nicht abgekrampft oder so irgendwie. Jetzt macht die Martha im Hintergrund so viele Sachen hier und ich setze mich hier hin oder so. Nein, die wollte einfach bei Jesus sein. Ich denke, wenn Jesus nicht da war und nicht gelehrt hat, hat sie der Martha sicherlich genauso geholfen wie jeden Tag. Aber die Martha musste einfach lernen, jetzt ist Jesus da, jetzt ist Zeit mit dem Herrn und jetzt können die Dinge auch mal ruhen. Ja? Die Dinge können auch später noch erledigt werden, wenn Jesus mit seinen Jüngern weitergezogen ist. Na? Und eins habe ich dann auch noch festgestellt, man hat Frieden im Herzen. Wenn man solche Sachen so durchboxen will oder sich zu viel vorgenommen hat, dann kommt so ein Unfriede rein. Dann kommt auch so eine Unruhe manchmal in das ganze Haus rein. Na? Weil einfach, das ist einfach nicht dran gewesen. Na? Also wir hatten das auch schon oft erlebt. Wir hatten ja jetzt dieses Jahr den unteren Flurbereich sanieren müssen. Und dass der Herr auch ganz oft mit den Kindern dann geholfen hat, weil es war einfach dran. Da war zum Beispiel ein Tag, jetzt im Januar war das diesen Jahres, da sind wir sehr gut vorangekommen, einfach nur deswegen, weil draußen mal einen Sonnabend geschneit hatte und die Kinder den ganzen Tag draußen beschäftigt waren mit Schneemann bauen und Schlitten fahren und Schneeball werfen und dergleichen. Und da waren wir hin, wie als wären sie nicht da, war das. Aber wir sind super vorangekommen, es war einfach dran. Und genauso haben wir das andere eigentlich auch schon erlebt, dass es nicht gut vorwärts ging, man ständig unterbrechen muss und auf die Lehnen wieder eingehen muss. Also wir haben beides schon erlebt. Und so möchte ich einfach ermutigen, dass ihr, und ich natürlich auch, dass wir den Frieden von Jesus in unseren Herzen wie so ein Gradmesser sein lassen. Ist es jetzt dran, ist es nicht dran? Gehen wir diesen Weg oder gehen wir diesen Weg nicht? Na? Genau. Denn es ist ganz schnell so, wie ich schon gesagt habe, wenn ich mir zu viel vornehme und mir zu viel auch in meinen Gedanken mich drehe um diese irdischen Dinge, dass ich ganz schnell wieder in dieser Martha-Position bin, aber dann kann ich ja auch nichts mehr vom Herrn empfangen. Dann kann ich auch in diesen irdischen Dingen, die ich vielleicht entscheiden muss, nicht mehr seine Stimme hören. Man ist dann wie weg. So will uns also der Herr auch im Dienst für sein Reich zuerst wie Maria einfach zu seinen Füßen sitzen sehen. Na? Er will einfach, dass wir ihm zuhören und dass wir bei ihm sind. Und erst wenn Jesus zu uns sagt, so, jetzt gehst du, dann gehen wir. Aber vorher nicht. Er entscheidet, wann die Zeit für uns reif ist, zu gehen, diesen oder jenen Dienst auszuführen, den er uns aufzeigt. Aber wir gehen nicht in eigener Kraft, wir gehen nicht in eigener ein eigenes Anstreben, denn dies bringt keine Frucht. Wir brennen nur aus. Und irgendwann denken wir uns, was ist denn los? Wir machen so viel für den Herrn, aber nichts passiert. Keine Frucht. Und selber fühlen wir uns auch so leer. Sind vielleicht dann auch ein bisschen gereizt und so. Aber wir müssen einfach lang genug warten und bei ihm sein, warten, bis er uns sagt, jetzt geh. Genau. So ist es also unsere erste Berufung, bei ihm zu sein. 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Ich bin der Ansicht, dass dieser Vers aussagt, dass ich nicht nur Gemeinschaft mit Jesus habe, sondern so nach dem Wortlaut zu gehen, sagt er aus, ich habe eine Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist, so wie Jesus sie hier auch auf der Erde hatte. Das ist mir möglich und dazu bin ich berufen. Ne? Es liegt einfach an uns, was den ersten Platz hat, was uns einfach auf unseren Weg begleitet. Es liegt an uns, wie wir unsere Prioritäten setzen. Ob wir dieser ersten Berufung nachgehen, wird auch sicherlich der Herr davon abhängig machen, ob er unsere weiteren Berufungen und Dienstgaben freisetzen kann. Auf der anderen Seite versucht der Feind alles, um uns von dieser ersten Berufung abzuhalten. Na? Denn der Feind weiß genau, wie wir dort rausfliegen. Wir sollen ja in ihm sein. Aber der Feind weiß auch genau, was das Wort Gottes schreibt, sodass wir nicht in ihm sind. Und wird alles versuchen, uns dahin zu bringen, dass wir nicht in ihm sind. Er weiß genau, wann wir aus dieser Gemeinschaft rausfliegen. So sollten aber auch wir genau wissen, wann wir drinbleiben in der Gemeinschaft mit Jesus und wann nicht. Genau, wir lesen da jetzt noch einmal aus Johannes 15 ein kleines Stück ab Vers 4. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Also wir haben das auch jetzt im Oktober, hatten wir das schon mal eingehend gehört über diesen Abschnitt von Andreas, dass wir nur, wenn wir in ihm sind, Frucht bringen können. Er hatte das auch im Zusammenhang mit der Jüngerschaft, ne, und mit dem Kreuz auf sich nehmen. Und du hast ja auch den Weinstock als Kreuz gesehen. Ne. Und da habe ich dann weitergedacht und habe mir überlegt, was sind so Kennzeichen oder wie erkenne ich an mir selbst, ob ich in ihm bin, wie ich in dieser Nachfolge bin, wie ich in dieser Jüngerschaft bin. Wie erkenne ich, ob ich als Rebe immer, vielleicht jetzt, heute, gestern und morgen in dem Weinstock bin? Oder wie erkenne ich, wenn ich mal abgetrennt bin? Das muss irgendwie, ja, das habe ich irgendwie den Herrn gefragt. Und dann führte er mich einfach so im Lesen in den ersten Johannesbrief. Und da kommt es ganz oft, dass man so sieht, schrittweise, wie eine Art Kennzeichen können wir es vielleicht nennen. Wenn du so lebst, bist du dran. Und wenn du so lebst, bist du nicht dran. Und da wollen wir jetzt einfach mal reingehen. Genau, das erste steht im 1. Johannes 2, Vers 5. Da geht's los. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Und dann kommt der Satz, der kommt im Johannesbrief immer wieder. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Also das erste Kennzeichen ist, ich halte sein Wort. So war ich ein bisschen voreilig in meiner Vorbereitung und habe das Wort halten, habe ich einfach auf die Gebote bezogen. Machen wir dann auch noch. Aber heute früh habe ich Sprüche 2, Vers 1 gelesen. Da dachte ich, oh, warst du zu schnell. Und habe festgestellt, okay, es gehört noch mehr dazu, als nur seine Gebote halten. Ich muss auch seinen Zusagen vertrauen, die in seinem Wort stehen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hernehmen, 1. Petrus 5, Vers 7. Alle Sorge werft auf mich, denn ich sorge für euch. Wie ist es jetzt? Wenn wir jetzt eine Sorge in uns haben, und es beschäftigt uns, vielleicht eine finanzielle Not oder so, und beten diesen Vers. Na, glauben wir ihm wirklich, dass er für uns sorgt? Nur mal jetzt an dem Beispiel. Denn wenn wir ihm glauben, dann halten wir sein Wort. Wenn wir aber nur den Vers beten und dann uns weiter Sorgen machen, sind wir nicht in ihm, weil wir halten nicht sein Wort. Also so ein ganz einfaches Beispiel. Einfach so diese Zusagen vom Herrn in seinem Wort, was er alles für uns tun möchte oder was er uns alles zusagt. Ja, denn der Herr ist wahrhaftig und treu und sein Wort hält er gewiss. Genau, wir sollen ja einfach Täter dessen sein, was wir von Jesus gehört haben. Wir sollen einfach das umsetzen, was wir im Wort Gottes lesen. Na, in vielen Briefen bezeichnen sich die Schreiber am Anfang als Sklaven Christi. Ein Sklave tut, was sein Herr sagt. Auf der anderen Seite kommen wir jetzt noch dazu, wir halten seine Gebote. Wir halten ein, was er uns sagt, weil wir ihn lieben. Eine Parallelstelle dazu, Johannes 14, Vers 15, wer mich liebt, wird meine Gebote erhalten. Wird meine Gebote halten. Wir erkennen, wenn wir sein Wort halten und wenn wir in seiner Liebe sind, dass wir auch in ihm sind, ja, und ihn lieben. Zum Beispiel hatte ich den Fall, habe mich gefragt, wir müssten ja langsam mal mit Kachelofen anfeuern beginnen. Und auch das war der Vorabend von Buß- und Bettag. So, habe ich mir überlegt, gut, fragst einfach mal den Herrn, was dran ist. Hab drüber gebetet. Man will ja sein Wort halten. War mir unsicher, aber ob man wirklich zum Feiertag damit anfangen solle. Ich habe an dem Abend im Gebet dazu keine Antwort erhalten. Am nächsten Morgen las ich aber eine Bibelstelle aus 2. Mose 35, Vers 3. Ich wusste gar nicht, dass sowas überhaupt in der Bibel steht, so explizit. Ihr dürft am Sabbattag in all euren Wohnsitzen kein Feuer anzünden. Das war leider morgen danach am Buß- und Bettag. Also Ofen blieb aus. Wir sind ja dem Wort Gottes gehorsam. Wir suchen ihn. Und wenn der Herr das so sagt, haben wir halt erst einen Tag später angefangen. Geht auch noch. Ja, und ich war auch ganz erstaunt, dass diese Stelle, doch am vorher betest du drüber und nächsten Tag früh liest du diese Stelle. Ich dachte, huiuiui, da meint's Gott ernst. Also, auslassen. Okay, um auf sein Wort zu hören und um es zu halten, musst du es natürlich auch kennen. Na? Nehmen wir mal jetzt das Beispiel her, früher gab es Landkarten. Jetzt heute fahren sie alle mit Navi. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich fahre jetzt mal nach Berlin, irgendeine Straße, eine Nummer und dort muss ich ankommen. So, muss derjenige sich vorher mit dem Weg beschäftigen. Also wo es noch kein Navi gab. Er musste die Autobahnausfahrten kennen, er musste Kreuzung kennen, ob er links oder rechts abbiegt, alles genau aufschreiben, zwischendrin vielleicht nochmal anhalten, nochmal nachgucken, um dann wirklich in Berlin in der Straße rauszukommen, wo er hin wollte. So, und wir wollen ja auch alle bei Gott mal ankommen. Da haben wir ja auch ein Ziel. So, also müssen wir uns klar, ich sage mal so jetzt mit einem Beispiel als Landkarte Bibel beschäftigen, sodass wir genau wissen, an der Kreuzung musst du jetzt rechts abbiegen, dort musst du links nehmen, dort musst du auch die Vorspur nehmen. Na, und das ist ja schon relativ umfangreich. Also müssen wir uns klar mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, dass wir wirklich wissen, aha, das ist die Fahrtroute zum Herrn. So kommen wir bei ihm an. So sind wir bei ihm und so können wir auch sein Wort halten. Denn wer es nicht kennt, kann es auch nicht halten. Und wir wollen ja auch zu dem Ergebnis vordringen bei uns selbst, aus 1. Johannes 2, Vers 6, wo Johannes weiterschreibt, wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Also wer von sich sagt, ich bin ein Nachfolger von Jesus, ich gehöre ihm, ne? Ich halte seine Worte, ne? Ich bin in der Liebe Gottes, ne? Der ist schuldig, so zu wandeln, so zu gehen im Leben, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Dann wir sind also eine Nachfolger. Und Nachfolger folgen nach dem, an den sie glauben. Und das ist Jesus. Also werden wir dann, wenn wir dieses Ziel haben, mit jedem Schritt Jesus ähnlicher. Das sagt uns auch Römer 8, Vers 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also die Schrift sagt, dass wenn wir wirklich in ihm sind, dann werden wir auch unser Leben auf die Art und Weise führen, wie es Jesus tat. Wir werden das in der Art und Weise so tun, wie wir es bei Jesus lesen, dass er vielleicht schon früh am Morgen den Vater lange gesucht hat, bevor er in den Tag gegangen ist, ist auf den Berg hochgegangen, hat Gott angebetet, hat Zeit mit ihm verbracht, bevor er in den Tag gegangen ist. Na? Und wir werden ihm, wenn wir das ihm nachahmen, immer gleichförmiger werden. Ich habe dann an das Beispiel gedacht, wenn wir jetzt das Leben Jesu mit einem Diamanten vergleichen. Na? Und habe dann mal nachgeforscht bei Google, kann man ja alles nachlesen, wie ein Diamant entsteht. Dass dieser unter großem Druck und Hitze entsteht. Na? Dass oft durch Vulkanausbruch dieses Gestein mit hervorkommt. Na? Und wenn du wie Jesus so ein Diamant sein willst, dann musst du auch mal Druck und Hitze, welcher Art auch immer, aushalten. Na? Das Leben wird nicht immer einfach sein, aber gerade durch dieses Formen wirst du halt zu diesem Diamant geformt und bleibst nicht bloß ein schwarzes Stück Kohle, was dann in dem Moment eigentlich nicht zum Herrn gehört. Denn wir sollen ja alle in Jesu Bild verwandelt werden, ihm ähnlicher werden, ihm gleichförmiger werden. Und da müssen wir aber auch uns an Jesus anpassen, gerade in solchen Sachen, wie lange suche ich Gott im Gebet, wie lange beschäftige ich mich mit dem Wort. Gerade da müssen wir anfangen, uns an Jesus anzupassen, gerade in solchen Bereichen. Und das wird uns noch näher zu ihm bringen, auf dass wir rein, heilig und auch sündlos leben können. Auch daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Gehen wir mal zum nächsten Kennzeichen. 1. Johannes 3, Vers 6 kommt es dann. Und im Vers 5, im dritten Kapitel, erfahren wir erstmal, dass in Jesus keinerlei Sünde ist. Na? Keinerlei Sünde in Jesus. Also der Diamant ist ja nichts Schwarzes mehr dran. Also ist auch in Jesus keinerlei Sünde. Genauso fordert uns Johannes in seinem Brief im Vers 6 dann ebenfalls zu einem sündlosen Lebensstil auf. Lesen wir mal jetzt den 1. Johannes 3, Vers 6. Jeder, der in ihm bleibt, darum drehen wir uns ja heute, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Also ein weiteres Anzeichen, dass wir in ihm am Weinstock sind, dass wir nicht sündigen. Okay, ich habe die Bibelstelle, wo ich die als erstes gelesen habe, gedacht, wie soll ich denn das machen? Wie soll ich das umsetzen? Jeden Abend sitzt du da und sagst, Herr, bitte vergib mir. Und dann kommt so ein bisschen eine kleine Liste, manchmal kürzer, manchmal länger. Herr, wie kann ich das umsetzen? Nicht zu sündigen, ja. Dann kam es zu folgender Situation. Wir waren mal Sonntagnachmittag, waren wir spazieren, war alles sehr friedlich, war ein schöner Spaziergang da in Gornau auf dem alten Hainer Berg. So, und dann kam der dumme Gedanke. Wir könnten ja auf dem Rückweg noch mal kurz im Garten anhalten und nach den Äpfeln gucken, die wir ganz vergessen hatten. Okay, gesagt, getan. Wir nehmen also die Apfel ab, geerntet. Und das erste Achtungszeichen war zu Hause, weil wir hatten nämlich für die Äpfel nichts mit, wo wir die hätten reintun können. Haben wir die in eine Decke gewickelt. Und als wir die Decke dann zu Hause aus dem Auto genommen haben und ins Haus tragen wollten, was passierte? Alle Äpfel rollten raus und flogen runter, alles voller Druckstellen. Da wurde uns dann schon bewusst, oh, das war doch nicht ganz des Herrn Wille. Und der restliche Abend war leider geprägt von Unfrieden und Unruhe im Hause. Okay, abends haben wir uns dann zum Herrn bewegt, zu zweit, und haben gesagt, was haben wir falsch gemacht. Und dann ist der Herr uns begegnet. Mit seiner Überführung des Heiligen Geistes und unter Tränen haben wir Sünden bekannt, den ganzen Abend. Die ganze Gebetszeit. Am nächsten Morgen machte der Herr gleich noch weiter. Sodass wir nächsten Früh gleich wieder, also gleich wieder weiter Sünden bekannt habe. Alles unter Tränen, alles wie im Frieden, alles ganz einfach, alles nicht so, dass du dann so eine riesen Liste vor Augen hast und die Verdammnis immer größer wird. Nee, einfach im Frieden. Und es wurde immer besser. Und dann sagst du danach, ja, mach weiter, überführ mich weiter, es ist wunderbar, mach, bitte, es gibt nichts Besseres. Na? Und wie du ihm dadurch immer näher kommst. Na? Und dann verstand ich auf einmal, okay, ich verstand dann und sehe es anders, dass der halt nicht sündigt, in ihm bleibt. Steht so hier. Na? Wir könnten jetzt sagen, okay, jetzt, ja, wir leben doch in der Gnade und wegen den paar Äpfeln am Sonntag, na, was ist denn da Schlimmes dran? Wegen den, was weiß ich, 20, 30 Äpfel, keine Ahnung, oder waren es 20, was ist denn da weiter? Wir leben doch in der Gnade und Gott vergibt uns schon. So reden manche. Aber gerade wegen einer Frucht fing der ganze Schlamassel ja erst an. Denkt mal an Adam und Eva im Garten Eden. Die hatten alle Bäume voll. Na? Die hätten dort sich satt essen können ohne Ende. Aber gerade die Frucht, die sie dort vorfanden, die sie hätten nicht nehmen dürfen, die haben sie gegessen. Also sollte man nicht sagen, wegen ein paar Äpfeln ist das alles nicht so schlimm. Es war Sonntag. Es ist Gottes heiliger Tag. Und nehme ich auch nie wieder Äpfel ab. Und diese Reaktion, die das alles so verharmlost, die kommt nach biblischem Standard halt bei Gott nicht an. Ne? Sondern Gott mag diese Reaktion von den demütigen, einsichtigen Herzen. Ne? Wenn jemand kommt und sagt, das ist meine Schuld, das habe ich falsch gemacht, Herr, bitte vergib mir, bitte reinige mich und hilf mir, das nie wieder zu machen. So wie wir es auch beim David letzte Woche gehört haben, also vom Siegfried, wo er diesen Ehebruch begangen hatte, wo auch diese Einsicht einfach da war. Ne? Und so bitten wir einfach den Heiligen Geist um Hilfe, ne? Dass wir erstmal die Schuld erkennen, dass wir überführt werden und dass wir auch die Hilfe und seine Kraft bekommen, eben diese Sünde nicht mehr zu machen. Wie war es denn bei Jesus und dieser Ehebrecherin in Johannes 8? Ne? Erst hat er gesagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und dann hat er zu der Ehebrecherin gesagt, nachdem die ganzen Ankläger und Pharisäer weg waren, geh hin und sündige nicht mehr. Und das sagt er auch zu uns, wenn er uns vergibt. Denn wir wollen ja in ihm, wir wollen im Weinstock bleiben. 1. Johannes 3, Vers 8. Wird er noch deutlicher, der Johannes, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Wer von uns will aus dem Teufel sein? Denn fliehe vor jeder Art der Sünde, unterwerfe dich Gott ganz und widerstehe dem Teufel, so flieht er von dir. Jakobus 4, Vers 8. Oder auch Epheser 4, 23. Gebt dem Teufel keinen Raum. Denn der Teufel will nicht, dass wir in ihm sind. Ich habe mir das angewohnt, jeden Morgen auch Bibelstellen mit reinzubringen in mein Gebetsleben, wo ich ganz klar sage, zum Beispiel Römer 6, 11, ich halte mich der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Und da treffe ich diese Festlegung und es ist ja auch ein Gebet nach dem Willen Gottes. Wir finden es in seinem Wort, es ist sein Wille und wenn wir sein Wort beten und seinen Willen ausbeten, können wir darauf vertrauen, dass er uns hört. Das wiederum wissen wir zum Beispiel aus 1. Johannes 5, Vers 14. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Im weiteren Vers wird es dann nochmal erklärt. So dürfen wir nach seinem Wort beten. Wenn wir das jetzt so vorgelegt kriegen von Johannes, wenn ihr nicht sündigt, bleibt ihr in ihm, bleibt ihr im Weinstock. Dann können wir ihn auch bitten, dass er uns hilft bei der Umsetzung. Und sein Wort sagt uns das ja auch. Ne? Gibt uns verschiedene Anhaltspunkte, was wir beten können oder wie wir beten können. Und er selbst sagt uns auch zu, dass er uns Kraft gibt, der Sünde zu widerstehen. Sie kommt nämlich von ihm und er wird sie uns geben, wenn wir ihn bitten. Weil es ist sein Wille, dass wir nicht sündigen. Ich bete dann auch gerne den Vers Philipper 4,13, alles vermag ich in dem, der mich stark macht. Er gibt uns die Kraft, der Sünde zu widerstehen. Aber wir entscheiden, ob wir diese Kraft in Anspruch nehmen, der Sünde zu widerstehen, oder ob wir uns auf Sünde und Versuchung sogar einlassen. Wenn du in diesem Lebensstil der Heiligung lebst, wirst du über die Jahre merken, dass dieselben Versuchungen, die vielleicht vor 5 oder vor 10 Jahren dir Riesenschwierigkeiten bereitet haben, die zu lassen, dich 10 Jahre später vielleicht auch noch schneller auf einmal gar nicht mehr anheben. Dass es dich nicht mehr juckt, wenn der Feind dir damit kommt. Das ist einfach dieser Prozess. Du reifst im Herrn, du wirst ihm ähnlicher. Ja. Okay, gehen wir mal zum nächsten Kennzeichen, was ich gefunden habe. 1. Johannes 3, Vers 24. Ah, und da kommt nochmal das Halten der Gebote. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Das ist sicherlich auch ähnlich mit dem Halten des Wortes zu sehen. Aber was ich dann festgestellt habe, ist, dass er im Vers davor nochmal ein ganz wichtiges Gebot uns weitergibt. 1. Johannes 3, 23. Da sind die Zettel runtergefallen. Jetzt ist das durch. Genau. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Und da ist es eigentlich klar formuliert, dass wir auch im Neuen Testament, im Neuen Bund, Gebote haben. Na, wir sollen an den Namen von Jesus Christus glauben und wir sollen einander lieben. Und auch Jesus hat uns in den Evangelium klare Gebote gegeben, hat uns klar gesagt, was für uns wichtig ist. Zum Beispiel auch das Gebot aus Matthäus 22, ab Vers 37. Na, das kommt auch in die Richtung, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, Verstand, auch Kraft wird oftmals mit erwähnt, und deinen Nächsten wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also, es kommt immer wieder so raus, dass er uns zeigt, was jetzt erstmal für uns die wichtigsten Sachen sind, auf die wir achten sollen. Und wenn wir auf die achten, dann wird uns der Heilige Geist in alles Weitere führen. Wird uns in alles hineinführen, was wichtig ist. Wir müssen jetzt nicht die ganzen Speisegesetze oder Opfergesetze des Alten Testamentes auswendig lernen, dass wir ja alles kennen. Aber wir müssen erstmal auf die wichtigsten Sachen eingehen, auf solche Sachen. Und dann wird der Heilige Geist kommen, uns in Wahrheit führen, in Wahrheit lehren und erinnern an alles, was er uns geboten hatte. Na, weil wir eben diese Hilfe und diese Kraft von ihm brauchen, weil wir es nicht aus uns selbst heraus tun können. Und wir erkennen auch an der Führung des Heiligen Geistes, ob wir in ihm sind. Im Vers 24 heißt es dann im zweiten Teil, und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Nun kannst du dich selber fragen, bist du in deinem Alltag vom Heiligen Geist geleitet? Gehen die Dinge einfach? Bist du im Frieden? Machst du dir keine Sorgen? Schaust du auf Jesus? Bist du im Gebet und Gottes Wort? Dann kannst du annehmen, dass du vom Heiligen Geist geleitet wirst. Römer 8, Vers 14 beschreibt die Söhne und Töchter Gottes. denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, dies sind die Söhne und auch Töchter Gottes. Und was ich jetzt letzte Woche erlebt habe, ist, denke ich, auch so ein Anzeichen, dass man vom Heiligen Geist geleitet ist. Und zwar hatten wir am Dienstag meine Tante zu Besuch. Und wer so unser Haus und unser Grundstück kennt, weiß, da ist es sehr eng alles. Und wer sich dort nicht so auskennt, manche parken dort nicht gerne ein und aus. Und so war es auch bei meiner Tante. Sie ist mit ein- und ausparken, das gefällt ihr nicht ganz so gut. Also hat sie vor unserer Garage geparkt. Und na gut, ich habe dann gedacht, fährst du rückwärts und lenkst dann weiter vorne in der Gasse um. Und irgendwas hat mich dazu bewegt. Ich meine, es war der Heilige Geist, weil eben meine Tante dort ein bisschen unsicher war. Da waren rechts stand ein Auto, links waren Büsche, da mitzugehen. Und ist ein bisschen, ne, bisschen anzuzeichnen, wie sie lenkt und so weiter. Hätte vielleicht auch nicht sein müssen, aber es hat mich, wurde einfach so geführt. Und wenig später wusste ich, warum. Neben uns stand eine Frau, die suchte gerade ihren Autoschlüssel. Die wollte ihre Plane aufs Auto machen und hatte dabei ihren Schlüssel verlegt. Und dort ganz unruhig ringsherum in das Auto springen und den Schlüssel suchen. Gut, habe ich erstmal meine Tante noch verabschiedet, dann dachte ich, guckst mal hin. Ja, was mache ich denn jetzt? Habe meinen Schlüssel verloren und wie soll das weitergehen? Und wenn da irgendwo im Auto ist, ich kann ja die Tür nicht zumachen, dann geht ja alles zu. Ist ja bei den neuen Autos so. Und wenn du die Türen zumachst, dass das automatisch dann zu ist. Ich habe gesagt, man kann ja überall mal gucken. Man kann ja mal beten, habe ich dann gesagt. Ja, Und dann sah ich den Schlüssel. Dann lag er unter, ich musste gar nicht suchen. Da lag unter der Handbremse. Dann habe ich gedacht, hier ist er doch ein Schlüssel. Ah, ja. Na, dann habe ich ihr gesagt, okay, bei uns ist es so, wenn wir manchmal in Notlagen sind, dann beten wir zu unserem Herrn Jesus. Und er hat uns schon aus vielerlei größeren und kleineren Schwierigkeiten herausgeholfen. Und so konnte ich da noch Zeuge sein. Wäre ich nicht mit meiner Tante davor gelaufen, wäre das nicht zustande gekommen. Da hätte vielleicht auch die Frau ihren Schlüssel gar nicht gefunden. Weil manchmal geht es denn ja selber so, dass man was verlegt hat und jemand anders kommt, Mensch, da liegt es doch, ist da alles klar. Aber ja, so hat der Herr die Situation einfach geführt. Ne? Und daran erkennen wir auch, dass wir manchmal in eine Richtung gehen, wo der Verstand vielleicht sagt, das bringt doch jetzt gar nichts, das hat doch gar keinen Sinn, brauchst du jetzt nicht machen oder so. Aber der Heilige Geist leitet uns. Und dann, wenn wir diesen Weg treu gehen, merken wir erst so am Ende des Weges, warum wir diesen gegangen sind. Aber es ist halt im Vertrauen auf den Herrn. Genau, und da hat mir letzten Sonntag war die Sarah nochmal zu Hause, da hat sie ein schönes Bild gemalt mit einem Spruch, Sprüche 3, Vers 5, der passt noch dazu, deswegen bringe ich den noch mit. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. In all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Genau, und dann ist es ja auch so, dass wenn wir vom Heiligen Geist geleitet sind, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, dass er uns dann in alle Wahrheit führt und leitet. Und wer vom Heiligen Geist geleitet ist, der sündigt auch nicht. Das hängt alles miteinander zusammen. Der hält auch die Worte und die Gebote Gottes, weil er ist vom Heiligen Geist Gottes geleitet. Na? Und 1. Johannes 5, Vers 18. Wir wissen aber, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Und ein weiterer Vers kam mir auch noch, den wir auch noch gerne fürs Gebet verwenden wollen, wenn wir so im Kampf gegen Sünde sind. Psalm 119, Vers 11. Ich habe dein Wort in meinem Herzen verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Na, aber man muss halt das Wort wirklich im Herzen tragen. Na, es reicht nicht bloß, wenn das jetzt so als geschriebener Buchstabe in deiner Bibel steht. Es muss in deinem Herzen sein letztendlich. Und da hilft nur viel Beschäftigung und viel Studium mit dem Wort Gottes. Na, und da ist es ja auch so, dass wir das auch von Jesus kennen. Dass er das Wort Gottes gebraucht hat, das geschriebene Wort Gottes. Als Sohn Gottes nimmt er einfach das Wort Gottes, so wie er es kennt, und widersteht dann mit dem Teufel. Matthäus Kapitel 4. Ganz einfach. Man denkt ja eigentlich, als Sohn Gottes spricht ein Wort, der Teufel ist weg. Nee, er zeigt uns einfach einen Weg, wie wir hier auf der Erde dem Feind widerstehen können. Und der Teufel bringt dort sogar Bibelstellen und versucht ihn damit. Ein bisschen falsch angewandt. Aber selbst das durchschaut er und widersteht wieder mit dem Wort Gottes. Und letzten Endes lesen wir, dass der Teufel ihn dann verlässt. Nach dem dritten Versuch. Jesus hat dem Teufel nicht wild angeschrien. Oder beleidigt oder sowas. Sondern er hat einfach mit dem Bibelwort, einfach mit dem Gotteswort ihm widerstanden. Und so zeigt er uns einen Weg, wie wir dem Teufel widerstehen sollen. Auch im Judasbrief habe ich das gelesen. Da gibt es auch so eine Stelle, wo der Teufel mit diesen Engel, ich weiß nicht, ob das Michael oder Gabriel war, auf jeden Fall stritten sie um den Leichnam Moses. Und der Erzengel sagt dann, der Herr schelte dich. Also so lernen wir auch, wie wir gegen Sünde vorgehen, wie wir auch gegen den Teufel vorgehen. Und das ist ja auch dieses Schwert des Geistes, das Wort Gottes aus der Waffenrüstung. Epheser 6, Vers 17. Also bleiben wir in Wachsamkeit, wir nehmen das Wort, was wir gelernt haben, und sprechen es aus im Gebet durch den Heiligen Geist. Und wenn man dann mit der Zeit so viele verschiedene Bibelstellen kennt und sich angeeignet hat, ist es wie ein Training. Und wenn du Bibelstellen kennst, diese kann der Heilige Geist eben verwenden in diesen Gebetskämpfen. Auch hier im Gebetsabend, aber auch in deiner persönlichen Zeit zu Hause. Und dann bleiben wir in ihm, weil wir eben nicht sündigen. Ein weiteres Kennzeichen finden wir dann im 1. Johannes 4, ab Vers 12. Da kommt gleich mehrere, das muss ich jetzt mal ein bisschen zusammenfassen. Oder mal gucken, wie wir das jetzt machen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Genauso erkennen wir auch an der Liebe Gottes in uns, ob wir in ihm sind oder ob wir nicht in ihm sind. An der Liebe zum Herrn, zum Bruder und zum Nächsten erkennen wir das. Genau. Wichtig ist dazu, dass wir eine tiefe Herzensoffenbarung der Liebe Gottes bekommen. Dass wir erstmal selber erkennen, was hat Gott für uns getan? Wie lieb hat er uns gehabt? Gehen wir mal kurz in den Vers 16, in den ersten Teil. Im selben Kapitel, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Erkennen und glauben, denke ich, das braucht Zeit, diese Liebe zu erkennen, zu verstehen, was hat Gott wirklich losgelassen mit seinem Sohn, hier ihn auf die Erde zu senden, dass er auch noch gestorben ist. Dass man wirklich diese Liebe erkennt von dem, der uns zuerst geliebt hat. Und das braucht einfach seine Zeit. Wir brauchen einfach diese Zeiten, wie in den Beispielen, die ich so erwähnt hatte, zum Beispiel von Mose, Josua, David oder auch der Maria, die zu den Füßen Jesus saß. Wir müssen uns diese Zeit nehmen, um diese Liebe zu erkennen. Und dann wird Gott darauf eingehen, wird uns das offenbaren in unseren Herzen. Das muss halt von unserem Kopf in unser Herz rutschen. Und das Bleiben eben in dieser Liebe Gottes ist so für das, eine Voraussetzung für das Bleiben in ihm als Rebe am Weinstock. Das lesen wir dann im Vers 16b. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und wenn du jetzt wissen willst, ob du in der Liebe Gottes bist, dann kannst du einfach mal, könnt ihr zu Hause gerne mal lesen, den Text aus 1. Korinther 13 mal lesen, zum Beispiel die Verse 4 bis 7. Und dort wird so klar beschrieben, wie die Liebe Gottes ist. Die Liebe ist langmütig, geduldig und so weiter. Und dann erfährst du, kannst du vielleicht so ein bisschen, wenn du dein Leben betrachtest, abschätzen, inwieweit die Liebe Gottes in dir schon gereift ist oder wo sie noch reifen muss. Na? Denn wir sind ja alle auf dem Weg, wir sind alle im Prozess, wir sind alle auf dem Weg, unseren Herrn ähnlicher zu werden. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass wir uns voll Hunger nach ihm ausstrecken, auch seine Liebe zu erfahren, diese offenbart zu bekommen in unseren Herzen. Ja. Und auf diesen Hunger wird er eingehen. Auf diesen Hunger wird er eingehen und wird uns seine Liebe so offenbaren und auch vielleicht und noch weiter offenbaren, weil wir vielleicht dachten, wir haben es schön, aber der Herr setzt immer mal noch einen drauf. Ja. Dann gehen wir mal zurück zum Vers 13. Dort wiederholt Johannes noch einmal das Kennzeichen, das er uns von seinem Geist gegeben hat. Ne? Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er an uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Ne? Und auch darauf weist er immer wieder mal hin und auch auf die Liebe Gottes weist er immer wieder mal hin. Und der eine Vers erklärt dann meistens auch den anderen noch immer genauer. Und wenn da die Dinge öfter stehen, wissen wir auch, welche Wichtigkeit das hat. Ne? Jetzt habe ich aber noch ein weiteres Kennzeichen gefunden in 1. Johannes 4, Verse 14 und 15. Das habe ich jahrelang ein bisschen überlesen gehabt, weil ich immer mit der Liebe beschäftigt war. Aber jetzt neulich habe ich es gemerkt, oh, das gehört auch dazu. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Aus anderen Stellen im 1. Johannesbrief wissen wir ja, dass der Antichrist den Vater und den Sohn leugnen wird. Und der Antichrist leugnet ja auch die Gottessohnschaft von Jesus. Also wenn wir Jesus freimütig bekennen, gerade auch gegenüber Ungläubigen, na, wenn wir sagen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, wie wir das auch durch das Plakat hier draußen bekennen. Bekennen wir uns zu Jesus als dem Sohn Gottes. Aber dieser antichristliche Geist ist ja auch da und mit dem müssen wir uns auch irgendwie, also der wird uns sicherlich daran hindern wollen, dass wir Jesus bekennen. Eben weil er diese Gottessohnschaft leugnet. Na? Aber der in uns ist, Jesus ist stärker, ist größer als der in der Welt ist. 1. Johannes 4, Vers 4. Und er wird uns stärken, er wird uns führen, auch seinen Namen so zu bekennen, wie wir ihn in seinem Wort wiederfinden, ohne Kompromisse. Und wenn wir sagen, Jesus ist der einzige Weg, dann schließen wir ja alle anderen Wege aus. Na, und es wird Gegenwind bedeuten. Aber es ist sein Weg und wenn wir das so tun, dann bleiben wir auch an ihm. Auch für diese Umsetzung, wirklich den Namen des Herrn zu bekennen, kann man sich Kraft von Gott erbitten, kann Gott sagen, es ist nach deinem Willen, dass ich deinen Namen bekenne. Hilf mir, Herr, deinen Namen freimütig zu bekennen. Na, denn er hat uns ja auch diese Bibelstelle gegeben, in Matthäus 10, 32 und 33, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer mich aber verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. So, und das kann man ihm auch vorhalten. Na, und dann kann ich sagen, hier, ich brauche dazu deine Kraft, ich habe die selber nicht. Und bitte hilf mir durch deinen Geist, deinen Namen so zu bekennen, wie es dein Wort uns sagt. Ja? Ich habe da auch gedacht an die erste Gemeinde, ne, der Apostel, Apostelgeschichte 4. Ne, die waren ja vorm Hohen Rat, die wurden nach der ersten Heilung, wurden sie gefangen gesetzt, wurden sie geschlagen. Und dann wurde ihnen durch die Pharisäer und dem Hohen Rat verboten, in dem Namen Jesus zu reden und zu lehren und so weiter. So, was haben die gemacht? Die haben sich zum Gebet zusammengetroffen und haben von Gott neuen Freimut erbeten. Das Wort Gottes weiter so zu verkündigen, den Namen Jesus weiter zu verkündigen und zu lehren in aller Öffentlichkeit. Und das haben sie dann auch weiter gemacht. Sie haben von Gott diese Kraft erfahren, das tun zu können. Eine weitere Stelle hat auch der Paulus dann noch geschrieben, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch den Griechen. Auch diese Stelle kannst du beten, kannst du über dir aussprechen, wenn du dort vielleicht noch so ein paar kleine Schwachpunkte bei dir siehst. Und es war auch so, dass es schon eine Weile her, dass ich dazu mal zu diesem furchtlosen Bekennen einen Traum hatte. Und zwar war dieser Traum so, das war schon im September, wo ich mal zu Hause war. Und zwar sollte ich dort wie eine Art Hauskreis vorbereiten, kam aber niemand. Und ich habe gewartet und gewartet, mich vorbereitet, es war aber keiner da. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich halt zu denen, die noch nie was von Jesus gehört haben, und verkündige ihnen das Evangelium. Da habe ich zuerst einen Mann getroffen, der war ziemlich zu, der war ziemlich im Verstand. Ich habe lange mit ihm geredet. Es war nicht einfach, ihm das Evangelium zu erklären. Er hat es dann auch nicht angenommen. Und dann war ich mit meinen Kindern unterwegs und wir haben ein kleines Mädchen getroffen. Und das hat sofort auf diese Botschaft des Evangeliums reagiert und hat das Wort Gottes aufgesaugt wie Schwamm und sich bekehrt. So. Und dann auf einmal wechselte die Szene. Auf einmal standen lauter schwarze Männer vor mir mit Ketten, mit Messern, hielten mir ein Messer unter das Kinn und fragten mich, was ich mit dem kleinen Mädel gemacht hätte. So bin ich aufgeweckt. Mit der Möglichkeit, mich entweder zu drücken und irgendwie aus der Szene zu winden und zu sagen, okay, ja, ich habe was Gutes mit ihr gemacht, ihr was Schönes erzählt, aber mehr sage ich euch nicht oder so, mich da ein bisschen rauszuwinden. Oder dasselbe, was ich den Mädchen erzählt habe, diesen schwarzen Typen zu erzählen. Auch unter Einsatz meines Lebens. Das war dann die Entscheidung, mit der ich aufgeweckt bin. Bist du bereit, den Preis zu bezahlen, war die Frage in mir nach dem Traum. Ja, ich habe eine Weile gebraucht, das zu verarbeiten. Aber ich denke, der Herr wirkt. Und sollte ich mal in die Situation kommen, kann ich auch nur auf Gottes Kraft vertrauen. Aus eigener Kraft kannst du jetzt eh nichts tun. Kannst du nichts machen. Aus eigener Kraft sind wir alle irgendwo dann an einem Punkt, wo wir nicht mehr weiterkommen. Der Herr hat mich dann auch noch mit einer anderen Bibelstelle ermutigt, aus 2. Timotheus 1, Vers 7 und 8. Die können wir ja noch kurz lesen. Ich muss sie gleich finden. Hier steht sie drin. Genau. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit oder der Zucht. Und dann die entscheidende Stelle danach. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Genau die Stelle hatte ich dann auch noch nach dem Traum. Und wir hören ja meistens bloß den ersten Vers, aber ich denke, dieses Nicht-Schämen und dieses Bekennen, dieses freimütige Bekennen des Namens von Jesus, so wie wir ihn in der Bibel sehen, vor jedem Menschen, egal, ob das jetzt das kleine Mädel ist, wo wir uns vielleicht dann eher trauen und uns freuen, wenn sie das Evangelium versteht und annimmt und hören will, oder vielleicht auch denen, wo wir denken, oh, die wollen das bestimmt nicht hören. Und wenn ich das denen erkläre, dann machen die mich kurz und klein. Genau. Also ist auch ein weiteres Kennzeichen, Jesus als Sohn Gottes und einzigen Weg zum Vater zu bekennen. Dass wir in diesem Weinstock bleiben als Rebe. Okay, ich fasse diese Kennzeichen jetzt noch mal kurz zusammen. Also Kennzeichen des Bleibens in ihm, in Jesus. Was mir so kam, das muss jetzt nicht vollständig sein. Es kann auch sein, dass es noch weitere gibt, die ich jetzt noch nicht gefunden habe. Sein Wort halten und seine Gebote halten. Dass wir nicht sündigen. Dass wir unter Leitung des Heiligen Geistes sind in unserem Alltag. Dass wir ein Leben in der Liebe Gottes führen. Und dass Jesus als Sohn Gottes, dass wir Jesus als Sohn Gottes und einzigen Weg zum Vater bekennen. Wenn wir dort dranbleiben, dann meine ich, dass wir auch im Weinstock bleiben, dass wir in ihm bleiben und dass wir von ihm geführt sind. Hier ist noch der letzte Zettel. Genau. Und dass wir am Ende das, was in 1. Johannes 2, Vers 28 geschrieben ist, von uns sagen können. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Denn er wird wiederkommen, großer Macht und Herrlichkeit, auf Wolken des Himmels. Und wenn er kommt, will er uns so vorfinden als Rebe am Weinstock. Und da müssen wir in ihm sein. Eben, dass wir nicht beschämt sind und sagen müssen, ja Herr, ich bin leider nicht in dir geblieben und dessen, aufgrund dessen und vielleicht versuchen wir uns noch rauszureden, aber es funktioniert nicht, ist dann zu spät. Ja? Und nun, Kinder, ermahnt uns der Johannes noch einmal, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Okay, damit schließen wir mal. Danke, Herr Jesus, dass du der Herr bist und dass wir alle einfach dieses Ziel haben dürfen, ganz in dir zu sein, dass wir einfach ganz in dir sein wollen, bei dir, unserem Herrn, unserem König, unserem Gott, aber auch unserem Freund, der du uns Freund bist, wenn wir tun, was du sagst. Danke, Herr Jesus, so führe uns alle ganz neu in dem Bleiben in dir und an dir, in dem Bleiben in deiner Liebe, in dem Bleiben in deinem Heiligen Geist, in dem Halten deines Wortes und auch dem freimütigen Bekennen deines Namens, Herr. Führe uns alle darin in deiner Kraft, Herr. Denn es ist dein Wille, Herr, dass wir es dein Wort sagt, dass wir es umsetzen. Und so bitten wir dich darum, dass du uns alle stärkst und kräftig dies zu tun. Du bist ein Herr, du bist ein König. Das, was bei uns unmöglich ist, ist dir möglich. Und so vertrauen wir dich auf den Herrn, unseren Gott. Und ich bete, dass du uns alle, dass du jeden Bruder, jede Schwester hier anrührst und einfach das, was vielleicht jetzt für das Bleiben in dir noch fehlt, dass du es wirkst, dass du es durch deine Kraft herstellst, dass du uns doch ganz neu führst, auch wenn uns ein Punkt vielleicht fehlt, Herr. Führe uns ganz darin neu und bewahre uns alle davor, dass wir als Rebe vom Weinstock abgetrennt werden, sondern stärke unsere Herzen in dir durch deinen Heiligen Geist, dass wir ganz fest und in dir bleiben. Herr Jesus, wir danken dir dafür, du bist unser Herr und so bringen wir dir auch diesen restlichen Sonntag hin, Herr. Führe uns, diesen zu deiner Ehre zu leben, wie es wohlgefällig vor dir ist, Herr. Leite uns auch jetzt in allen Gebeten und Gesprächen noch an deiner Hand, Herr. Und so führe uns alle in den Tag nach deinem Willen und auch in eine Woche, neue Woche nach deinem Willen. Du bist der Herr, dir geben wir alle Ehre. Du bist König, Sieger allein bist du. Danke, Jesus, für diese Zeit mit dir. Amen.